Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Ja, Tobi, wie geht's dir denn heute?
Mir geht's gut. Es ist sonnig. Es steht ein langes Wochenende bevor, als wir hier die Aufnahme aufnehmen. Ich verrate nicht, welches lange Wochenende.
Wie hast du denn den letzten Freitag verkraftet?
Den letzten Freitag habe ich gut verkraftet.
Ja?
Ja. Ja. Muss ich jetzt verraten, wo ich war?
Ja, klar, natürlich musst du das verraten.
Es gibt ja immer das Frühlingsfest in Stuttgart. Mhm. Auf dem Wasen, nicht auf der Wasen. An alle, die nicht aus Stuttgart kommen.
Heißt auch das Frühlingsfest Wasen?
Der Wasen ist einfach nur der Ort, wo es stattfindet. Okay. Mhm. Das ist eigentlich das Volksfest im Herbst. Und das ist, aber jetzt werde ich selbst, alle Bad Cannstatter werden mich jetzt gleich verfluchen. Aber es ist das Frühlingsfest im Frühling auf jeden Fall. Da war ich, ja. Und zwar, wir waren alle zusammen da.
Wollte gerade sagen, ich war auch da.
Wie hast du es denn verkraftet?
Ich habe es ganz gut verkraftet, ja. Sehr schön. Im Alter wird man ja ein bisschen zurückhaltender.
Ja.
Ja, und jetzt habe ich aber mal eine Bilanzierungsfrage an dich.
Den Übergang für dich, okay. Ja,
ja, weil doch, da hat mich nämlich was umgetrieben.
Dich hat da was, okay.
Ja, und zwar muss man jetzt wissen, dass wir, ich glaube, 22 Plätze hatten.
Ja, stimmt.
Wir waren aber nicht so viele Teilnehmer, weil manche kurzfristig abgesagt haben, weil wir großzügig waren beim Vorreservieren. Macht auch total Sinn. Also alle, die dorthin wollen, große Empfehlung.
Ja.
Und jetzt hatten wir ja ein paar Eintrittsbändchen übrig.
Wir hatten ein paar Eintrittsbändchen übrig, ja.
Also Märkchen nicht?
Nee, Märkchen am Ende irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht.
Die waren das weg.
Es gibt doch in der Bibel die wundersame Vermehrung. Hier Fisch und Brot oder sowas war das noch. Bei uns war es eher die wundersame Verminderung der Essensmärkchen.
Aber ja, das ist immer, ja, gut. Vielleicht sind sie verloren gegangen, ja. Hoffentlich. Genau. Und jetzt haben wir ein paar Eintrittsmärkchen übrig. Und wir wollten ja ein paar Leuten einen Gefallen tun und haben uns dann gedacht, komm, bevor die da draußen anstehen, können sie die haben.
Mhm.
Und dann haben wir an unseren Werkstätten
gegen eine Spende.
Gegen eine Spende, genau.
Okay.
Gegen eine Spende.
Mhm.
Also jetzt nehmen wir mal das fiktive Beispiel an, das war eine Spende.
Das war eine Spende.
Genau, für den Werkstudenten. Mhm. Und wenn wir das jetzt aber aus Unternehmenssicht gemacht hätten, und wir hätten das verbuchen müssen, wie wäre denn der Buchungssatz gewesen?
Naja, das wäre ein Umsatzerlös gewesen für uns.
Umsatzerlös?
Aber wenn wir kein Geld dafür bekommen hätten jetzt?
Ja, oder wenn wir halt irgendwie was verkauft hätten da. Sehen wir mal an, wir hätten dafür 5 Euro bekommen für ein Bändchen.
Ja.
Wie bucht man denn das?
Naja, jetzt weiß ich nicht, worauf du raus willst, aber das ist ja einfach nur ein
auf
Verkauf.
Auf den Titel der Folge vielleicht.
Ach so, den kennen wir doch noch gar nicht. Aber was willst du da abgrenzen oder sonstige?
Ja, ich würde sagen, das ist ein sonstiger betrieblicher Ertrag, oder?
Okay, kann man diskutieren nach Bildung, okay, aber...
Nehmen wir das mal an, damit es gut zur Folge passt. Ja. So, aber welches Konto nimmst du da?
Sonstige
Erträge. Richtig, genau, das Lieblingskonto.
Ja, okay,
die Einladung war schlecht.
Entschuldigung, anscheinend habe ich den Freitag doch noch nicht so gut.
Ein bisschen weniger. Genau. Genau, wir kümmern uns heute um die Sonstigen der Sonstigen und wir wollen uns heute mal über die sonstigen Positionen ein bisschen unterhalten.
Genau.
Einerseits Bilanzierung, aber natürlich auch Prüfung.
Prüfung, ja, genau. Und da fangen wir einfach mal mit der Bilanzseite an, wandern dann irgendwie bunt in die G&V und kommen dann zu den absoluten Sonderlingen, glaube ich, nochmal zurück in die Bilanz. Ja, und wollen es einfach mal durchgehen. Wir steigen aber mal ganz sachte ein mit den sonstigen Vermögensgegenständen und den sonstigen Verbindlichkeiten. Urs, was begegneten dir da so in diesen Posten?
Ja, das sind immer die wildesten Sachen tatsächlich. Okay. Also klassischerweise Umsatzsteuer, Vorsteuer, das sind so die typischen Dinge.
Mhm.
Auch immer ein Prüfungsgebiet für junge Assistenten,
ja.
Oder?
Ja.
Ja. War schon. Im ersten Jahr komplett überfordert gewesen. findet man sich aber rein. Wie prüft man das? Ja, in der Regel lässt man sich eine Umsatzsteuerplausibilisierung geben für das Jahr. Plausibilisiert, sondern dann die Umsatzsteuerplausibilisierung natürlich mit den gebuchten Umsätzen. Und dann guckt man, was sind da für Umsatzsteuerbeträge draufgelaufen, man saldiert sie. Und wenn man sie saldiert hat, ist in der Regel auch die Position schon gar nicht mehr so relevant.
Mhm.
Meistens kommt man raus, dann holt man sich noch die Umsatzsteuererklärung, die Jahresumsatzsteuererklärung ein und dann ist es eigentlich auch schon erledigt.
Ja, Ich glaube, für mich ist die größte Erkenntnis gewesen am Anfang, wenn ich die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten prüfen sollte, wie gehe ich das eigentlich an? Ja, wie bestimme ich eigentlich, was in der Position drin ist und was für mich wesentlich dann ist, auch, dass ich es mir näher angucke. Weil oft ist man ja so gewohnt, man will irgendwie eine Stichprobe ziehen und am besten auf Buchungssatzlevel und geht dann irgendwie auf einzelne Konten und schaut dann, was ist da gebucht. Da kommt man in den Positionen oft gar nicht so weit, weil man sich erstmal wirklich fragen muss, welche Sachverhalte sind denn thematisch in diesen Positionen gebucht? Und dann geht man, glaube ich, oder ich gehe dann meistens so ran, dass ich mir einfach mal die Konten anschaue, die in der Position sind, versuche die irgendwie thematisch zuzuordnen, ja, weil zum Beispiel die Umsatzsteuer ist auf mehreren Konten, auf vielen Konten gebucht, die sich, wie du sagst, auch teilweise saldieren und dann wird der Betrag gar nicht mehr so groß. Auch andere Sachverhalte, irgendwelche Personallohnverbindlichkeiten, Forderungen, die man da ausweist, die kann man oft so ein bisschen gruppieren. Und dann kann man sich auf der Kontenebene erstmal damit beschäftigen, ist das jetzt eigentlich wesentlich für mich oder nicht und muss ich da tiefer einsteigen. Und dann würde ich auch die Nachweise, wie du schon sagst, bei der Umsatzsteuer nicht auf einzelnen Buchungssätzen ziehen, sondern ich würde mir halt die Umsatzsteuerplausibilisierung geben lassen, die Umsatzsteuererklärung, Voranmeldung und so weiter, um so ein ganzes Thema damit zu behandeln. Also wenn ihr losstürmt und ihr zieht irgendwie in den Buchungssätzen, so will ich sagen, direkt Stichproben, ja, irgendwie große Buchungssätze oder was, dann werdet ihr oft gar nicht so weit kommen, weil das ist immer nur ein Teilaspekt von dem, was da gebucht ist. Ja. Also lieber erstmal gucken, welche Konten sind da gebucht, welche Themen betrifft das und dann bei Mandanten Nachweise zu den Themen anfragen. Also so ein bisschen die Logik, die man auch bei den Rückstellungen anwendet vielleicht. Ja. Da geht man eher thematisch vor und nicht gleich auf Buchungssatzebene.
Sehr schön. Und jetzt darf jeder mal seine Perle erzählen, was er da gesehen hat. Hattest du eine? Ich habe eine.
Ja, du hast eine, dann fangen wir an,
ich muss so lange überlegen. Ich hatte mal in einer Position, da einmal drin stehen, Forderungen gegenüber Arbeitnehmern aus Minuskonten, Minuszeitkonten.
Mhm. Oh ja, das hatte ich auch schon, stimmt, tatsächlich. Ja.
Das ist wirklich, ich würde sagen, eher außergewöhnlich, oder?
Das ist konsequent durchgesetzt.
Aber da Vorsicht, ja, Vorsicht. Und das, da würde ich definitiv empfehlen, das nicht einfach so durchzuwinken. Mhm. Weil das muss klar geregelt sein, dass überhaupt der Durchgriff besteht, dass das überhaupt, dass sie dazu verpflichtet werden können und ja. So weiter. Sonst darfst du den Vermögensgegenstand da nicht einbuchen.
Ja, vor allem war das bei mir das Beispiel. Wir haben im Vorjahr die Überstundenrückstellung geprüft, ja, und der Klassiker ist natürlich, dass dann da auch die Minusstunden irgendwie saldiert werden in der Rückstellung und dann sagt man dem Mandanten, das ist jetzt vielleicht nicht wesentlich, ja, weil es nicht so viele Minusstunden sind, aber bitte nimm mal mit, nächstes Jahr nicht die Minusstunden mit saldieren oder vielleicht war es auch wesentlich und man muss es korrigieren. Und dann kam der Mandant im nächsten Jahr natürlich auch auf die Idee wie bei dir und hat es dann einfach mal aktiviert, ja, weil er hat ja irgendwie einen Anspruch drauf. Und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Also da muss wirklich ein sehr konkreter Anspruch gegen den Mitarbeiter bestehen. Also das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Ja.
Da wird man dann oft ein bisschen angeguckt vom Mandanten. Aber wieso? Ist ja jetzt irgendwie unfair vermeintlich. Aber ja, wir haben halt auch das Imparitätsprinzip. Wir haben vertragliche Ansprüche. Und das ist ja letztendlich eine Forderung, die ihr da in den sonstigen Vermögensgegenständen aktiviert. Und die muss dann auch wirklich durchsetzbar sein.
Das war meine Perle. Was hast du?
Ja, meine Perle ist wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht so ein ganz konkretes Beispiel nennen.
Ich habe noch eine.
Aber ich sehe schon, du bist der Experte. Ich glaube, was am interessantesten ist, sind oft dann so, wenn dann Forderungsansprüche in den sonstigen Vermögensgegenständen aktiviert werden gegen vielleicht auch mal ehemalige Geschäftsführer oder sowas, die dann von den Beträgen manchmal gar nicht so riesig sind. Aber wenn man dann nachfragt, dann kommt dann halt mal irgendwie doch ein Gerichtsverfahren aus der Vergangenheit raus, wo man sich mit beschäftigt, wo man vielleicht dann auch mal daraus merkt, oh, ich muss vielleicht noch einen Rechtsanwalt anschreiben bei den Rechtsanwaltsbestätigungen, weil da scheint es noch mal irgendwie was gegeben zu haben. Also es lohnt sich da einfach mal auch durch die Bezeichnungen der Konten zu flippen. Da hatte ich dann schon einige interessante Streitigkeiten aus der Vergangenheit identifiziert. Hm. Aber jetzt erzähl mal dein Beispiel nochmal.
Ich hatte einmal den Fall, dass ich glaube, man muss so anfangen. Die sonstigen werden ja gerne so ein bisschen als Müllhalde verwendet. Das also wenn stimmt. Du nicht weißt, wohin, im Buch sind Gewinn oder am besten noch in die sonstigen. Ja. Und einmal hatte ich einen Fall, da wusste die Buchhalterin wusste gar nicht genau, wie man eine Zahlung tätigt. Und zwar haben die ein Grundstück gekauft. Mhm. Und für dieses Grundstück mussten die quasi, ich sag mal, eine Fee bezahlen. Mhm. An den Grundstückshändler damals. So. Und weil der Person nicht so ganz klar war, was das überhaupt ist, Ja, also ist es ein Vermögensgegenstand oder ist es kein Vermögensgegenstand? Und weil das halt eine verdammt hohe Zahlung war, wollte die Person das auch nicht einfach in die G&V reinbuchen, weil dann das ganze Ergebnis weg gewesen wäre für diese Zahlung. Und dann hat man es einfach in den sonstigen geparkt, das war dann Anfang des Jahres. Wir sind natürlich erst ein gutes Jahr später gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sind denn die Sonstigen so extrem angestiegen? Und dann kam mir raus, ja, oh ja, stimmt, das habe ich ja vergessen, das habe ich ja damals reingebucht. Was ist denn das überhaupt? Also, das ist das Witzige, denn da sieht man diese riesige Position, dass plötzlich sonstige Vermögensgegenstände dann, von 100 auf 3 Milliarden hochschießen, ja, also wirklich komplett übertrieben. Und man danach fand man ziemlich schnell feststellt, da ist ein Bilanzierungsfehler drin. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, das, was auch du gesagt hast, Tobi, das ist gar nicht so die Frage der Stichproben, die man da durchjagt, sondern die Frage ist, da mit Sinn und Verstand drauf zu gehen, weil da oft auch Fehler drin sind, dass da zum Beispiel Forderungen aus L&L ausgewiesen werden oder sonstige Vermögens oder auch mal Vorratsvermögen oder Anzahlungen für irgendwelche Vorräte oder so. Ja. Das sind so die Klassiker, die landen da unten plötzlich drin. Die haben da nichts zu suchen. Also sonstige sind wirklich nur die sonstigen, die man den anderen Positionen nicht fordern kann.
Das ist mir nämlich gerade auch eingefallen. So alles zum Thema Anzahlungen, was eigentlich den Vorräten oder vielleicht sogar dem Anlagevermögen zuzuweisen wäre. Das sammelt man natürlich auch ganz gern manchmal da drin, wenn man sich nicht so richtig weiß. Vielleicht ist es eine Gesellschaft, die nicht so oft mit Anzahlung zu tun hat. Und dann, wie gesagt, oft, wenn der Buchhalter oder die Buchhalterin nicht so richtig weiß, wo geht's denn hin, dann ist das halt der Sammelposten. Und, ja, ich weiß nicht, ob du noch zu den zwei Themen noch was hast, sonst würde ich jetzt nämlich elegant überleiten auf die nächste Position.
Ja, die ist auch immer wieder spektakulär.
Weil auch das beim Thema Anzahlungen wird oft dann doch in die sonstigen Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten gebucht und ist eigentlich was anderes. Wir kommen zum Thema Rechnungsabgrenzungsposten, aktiv und passiv. Und auch da weiß manchmal der Mandant dann nicht, wo kommt es eigentlich hin, dann bucht das in die sonstigen Vermögensgegenstände. Es gibt da aber eine gesonderte Position, es gibt sogar einen gesonderten Paragraphen im HGB, Paragraph 250. Der beschreibt,
wie du es sich gefreut hast.
Habe ich mich gefreut? Ich freue mich immer über Paragraphen. Genau. Und da gibt es eben eine gesonderte Position und da muss es auch ausgewiesen werden. Was ist denn das?
Eine aktive Rechnungsabgrenzungsposition.
Zum Beispiel.
Ja, es wird. A1 ist doch aktiver, oder? Arab und 2 ist PIRAP, also Absatz 1 und 2.
Ja.
Was ist eine aktive Rechnungsabgrenzungsposition? Also die Bedingung ist, es ist eine Zahlung im Geschäftsjahr für eine Leistung nach dem Geschäftsjahr. Nach dem Stichtag. So, die Betonung liegt aber Zahlung. Ja, ja. Das ist eine Liquiditätsbetrachtung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Zahlung kommt man nicht in den Arab rein. Punkt. Und der Klassiker ist, Steuerberater oder der Mandant kriegt eine Rechnung.
Steuerberater-Shaming jetzt.
Sind wir weg von den IT-Lern. Nein. Genau, der Mandant kriegt eine Rechnung im Dezember mit Leistung im Januar. Hat erstmal nichts zu suchen in der Bilanz und geht vor zum Stichtag. Also wenn der Gefahrenübergang nicht stattgefunden hat. So, aber damit man die Umsatzsteuer verbuchen kann, vermeintlich, bucht man das noch im Dezember rein. Aber weil man es ja natürlich abgrenzen will, sucht man sich einen Posten raus und das ist dann in der Regel ein Arab oder ein PIRAP. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, das wirklich ist komplett falsch. Ja, ja. Also nicht reinbuchen über den Arab oder den PIRAP. Man braucht diese Zahlung für eine Leistung nach dem Geschäftsjahr. Und dann kann ich das entsprechend buchen. Und der Klassiker, wie ich in den Arab reinkomme, sind einfach abgegrenzte Aufwendungen, ganz klassisch Versicherungsprämien. Im PRAP ist es ein abgegrenzter Umsatz, gerade im SaaS-Bereich, also der Software-Bereich, wo man dann über eine gewisse Periode das bezahlt, dann grenzt man das über das Jahr ab und löst dann ratierlich auf.
Und das ist jetzt nämlich noch der zweite wichtige Faktor. Es muss irgendwie einen Zeitraumbezug haben, was da abzugrenzen ist. Sonst haben wir nämlich eine Anzahlung und dann kommt es wirklich in die sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Vorräte, Anlagevermögen. Wir müssen eine Zahlung haben, die sich auf einen Zeitraum bezieht. Also eine Miete zum Beispiel ist der Klassiker, ja. Oder eine Jahreslizenz, wie du gesagt hast.
Ja.
Ich zahle vielleicht für eine Software eine Lizenz über 12 Monate. Die beginnt halt nicht im Januar und endet im Dezember, sondern schon unterjährig. Und dann muss ich halt gewisse Monate davon ins nächste Jahr abgrenzen. Aber die Zahlung muss eben schon erfolgen.
Und der Klassiker ist, und da bitte auch aufpassen, wenn ihr mal die Lizenzaufwendung durchgeht, dann Klassiker. Die Softwarehäuser, gerade wenn man Jahreslizenzen hat, schicken die gerne im Dezember raus, die Rechnung.
Das stimmt.
Ja, und dann landen die oft in voller Höhe in der G&V und dem Mandant ist es gar nicht bewusst, dass man das abgrenzen muss. Also da sind so typische Fehler oder Versicherungsprämien, auch ganz klassisch. Die kommen immer im November, Oktober, muss man auch abgrenzen, weil die gelten auch für ein Jahr.
Ja.
Also da kann man sich drin austoben, man muss immer ein bisschen aufpassen, immer auf die Wesentlichkeiten ein bisschen auch schielen, ja, nicht einfach alles machen.
Da ist natürlich immer die erste Antwort, die man dann bekommt vom Ersteller, ja, aber ist ja egal, wenn die Prämie jedes Jahr gleich ist und ich grenze nicht sauber ab, dann habe ich ja jedes Jahr trotzdem. Es stimmt natürlich, ja, insgesamt ja, aber sauber in der Buchhaltung ist natürlich nicht dargestellt in dem Moment.
Genau. So, und wie prüft man es? Man guckt sich halt die wesentlichen 3, 4, 5 Positionen an, je nachdem, wie hoch die alt sind, und schaut an, sind sie richtig abgegrenzt, sind die Bedingungen erfüllt, also Zahlung vor dem Stichtag, für Leistungen nach dem, für einen festgelegten Zeitraum nach dem Stichtag.
Ja.
Dann ist es okay und sonst raus damit.
Ja. Ich meine, da hat man auch ein bisschen das Problem, dass die Konten dazu nie offene Posten geführt sind. Das heißt, ich kann nicht auf ein Konto gucken und kann gucken, welche Sachverhalte sind denn da verbucht, sondern ich brauche meistens noch irgendeine Übersicht vom Mandanten, wo er selbst seine Rechnungsabgrenzungsposten einmal durchrechnet, verwaltet. Die muss ich dann anfordern, sozusagen wie ein Nebenbuch, und kann da dann meine Stichproben auch auswählen. Außer es sind halt wirklich ganz, ganz einfache Sachen, die immer jedes Jahr verbraucht werden. So ein Rechnungsabgrenzungsposten kann sich natürlich auch mal über mehrere Jahre ziehen, kann auch sein. Und dann muss ich einfach wissen, was ist wirklich davon sozusagen verbraucht worden von dem Posten? Was ist neu dazugekommen? Und dazu brauche ich irgendwie ein Nebenbuch vom Mandanten.
Gut.
Ja. Sehr schön.
Arab. Ja.
Hast du zum PRAP ein eigenes Thema?
Nö, oder?
Okay. Arab PRAP ist eins, genau. Ja, ist, wie gesagt, PRAP, kann man ganz kurz sagen, ist eher wahrscheinlich sogar noch ein bisschen der seltenere Fall. Es sind halt Erträge einfach. Aber gleiches Spiel.
Wann poppt es in der Regel auf? Wann fällt es einem auf? Wenn man eine Gegenkontenanalyse der Umsatzerlöse macht.
Ja.
Dann sieht man nämlich plötzlich ein PRAP. Das ist die Abgrenzungsbuchung. Mhm. Umgekehrt, wenn ich ein Softwareunternehmen prüfe, und jedes geht jetzt mal gedanklich durch seine Mandantenliste durch, ja, oder in ein Unternehmen, das langfristige Verträge abschließt und die Umsätze abgrenzen muss, der braucht immer einen PRAP. Wenn da kein PRAP da ist, dann ist es falsch. Und das ist ein ganz Klassiker. Man kriegt irgendwie eine Anfrage für die Prüfung von einem IT-Softwareunternehmen. Und der erste Blick geht auf die PRAP-Position. Wenn die nicht da ist, dann ist es schon mal sehr auffällig.
Ja, das stimmt. Da könnt ihr gleich mal glänzen, wenn ihr den Blick habt im ersten Moment.
Ja, und das kann man sogar machen, bevor man groß eingestiegen ist, und kann schon direkt darauf hinweisen, dass der Jahresabschluss höchstwahrscheinlich sehr falsch ist. Ja. Weil das schlägt natürlich hardcore durch, das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist schon
absolut. Ja. Also trotzdem, bevor ihr jetzt zum Mandanten rennt und behauptet, da fehlt ein PRAF, das kann gar nicht sein.
Einmal kommt aufs Geschäftsmodell drauf
an. Genau.
Gut.
Dann fliegen wir jetzt mal kurz in die G&V. Da haben wir, glaube ich, über einzelne Positionen auch schon mal gesprochen. Aber wir reden mal nochmal über die sonstigen betrieblichen Erträge und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die natürlich immer auch so ein bisschen Gegenpositionen sind von den Bilanzpositionen, die wir jetzt besprochen haben manchmal. Aber auch hier gibt es viele sonstige Themen, die man sich so angucken kann. Die Prüfungshandlungen oder Bilanzierung müssen wir natürlich anfangen. Was ist denn in den SBE so drin? Gar nicht mehr so viel. Es sind so ein bisschen die Sonderthemen, weil nach HGB inzwischen das allermeiste in die Umsatzerlöse tatsächlich gehört. Das hat lange, war die Unterscheidung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit da vorzunehmen. Das gibt's aber nicht mehr so, den Begriff, sondern sehr vieles Umsatz. Im SBE sind dann vor allem Rückstellungs-, Auflösungsthemen, irgendwelche Versicherungserträge, die man vielleicht noch bekommen kann. Alles, was mit dem Thema Anlagenabgänge zu tun hat. Also wenn ich ein Anlagevermögen veräußere und da einen Ertrag erziele, ja, das habe ich dann auch noch im SBE drin. Und dann wird die Liste schon ganz schnell sehr kurz. Aber das sind so die Themen, die noch in den SBE zu finden sind vor allem. SBA ist deutlich länger, da haben wir eigentlich alles drin, was irgendwie, ich sag mal, nicht Materialaufwand und Personalaufwand ist. Mieten, Rechts- und Beratungskosten, alles, was so an Dienstleistungsrechnungen, Reinigungskosten reinkommt.
Fremdwährungseffekte,
ja, das sind so wirklich ein ganz bunter Strauß an Aufwendungen, der da reingebucht wird.
Deswegen wird er auch gern historisch gesehen in solche Unterkategorien dann aufgeteilt. Mhm. Vertrieb, Marketing, ja, allgemeine Verwaltung, nicht in dem klassischen Formblatt, wie wir es kennen, nach 275 HGB, aber trotzdem aufgeteilt nach den jeweiligen Kategorien, um so ein bisschen unterscheiden zu können. Aber da ist schon sehr, sehr viel drin und es ist auch sehr, sehr, sehr wild teilweise, was da drin ist.
Das stimmt.
Schadet übrigens mal nicht, gerade in der Erstprüfung oder vielleicht auch mal nach so 2, 3 Jahren durchzugehen und zu gucken, was steht denn da drin. Weil gerade im Zuge des BIL-RUCKS damals ist man ja auch durchgegangen, hat man ein bisschen umgegliedert. Manchmal werden ja Konten neu angelegt, dann werden Sachen auf Konten gebucht, die da vielleicht auch der Bezeichnung nicht entsprechen. Der SBA sollte nicht kontinuierlich wachsen, sondern es sollte verhältnismäßig eigentlich immer passen. Achte da mal drauf und im Zweifelsfall mal ein bisschen umgliedern.
Ja, also da gab es die, man muss es so sehen, das, was damals aus dem SBE in die Umsatzerlöse gewandert ist, die Gegenpositionen sozusagen, mussten damals dann auch irgendwie in den Materialaufwand hoch. Das wurde gefühlt manchmal vielleicht ein bisschen vergessen. Da hat man sich sehr auf die Ertragsseite konzentriert. Deswegen schadet es wirklich nie, die SBA-Konten mal durchzugucken und zu schauen, ob da nicht irgendwas Produktionsfertigungsgetriebenes reingekommen ist. Gerade auch mal, wenn ein Kontenrahmen umgestellt wird, dann ist immer die Gefahr sehr, sehr hoch, dass plötzlich im SBA Konten aufschlagen, die da nie waren. Und deswegen schadet es eigentlich nie, jedes Jahr einfach einmal durchzugucken, ob da wirklich neue wesentliche Konten dazugekommen sind, die irgendwie seltsam aussehen.
Sehr gut.
Genau.
Prüfung?
Prüfung, ja. Stichproben schadet nie. Ja, man kann sich natürlich sehr gut einfach mal wesentliche Positionen ziehen. Aber man kann natürlich sehr gut analytisch darüber gucken und dann sehr gezielt sich seine Stichproben auswählen. Heißt, man kann sich natürlich mal eine Zeitreihenanalyse angucken. Die ist jetzt gerade im SBA nicht sonderlich gleichbleibend, ja, weil da gibt es immer wieder große Ausreißer durch Sondereffekte, seien es mal ein großer Rechtsstreit, wo man dann halt einen Rechtsanwalt beauftragen musste und so weiter. Aber man kann natürlich gewisse Konten da einfach mal rausfiltern, die einfach erwartbar linear jeden Monat sind. Mietkonten, Lizenzkonten, ähnliches. Da müsste man ja dann in der Zeitreihe monatlich eine sehr schöne Abgrenzung sehen. Manchmal auch einfach quartalsweise, ja, wenn gewisse Dinge quartalsweise anfallen. Und dann kann man da eine schöne Erwartungshaltung treffen. Und du hast natürlich die Gegenkonten angesprochen. Da kann man auch immer mal gucken, ob da irgendwas auffällig ist. Zum Beispiel dann eher Richtung Materialaufwand gehören würde und so weiter. Also da kann man viel analytisch tun.
Ja, also das ist eigentlich so der Hauptakt, oder? Dass man da mal ein bisschen durchgeht. Mieten müssen 12-mal gebucht worden sein. Der Klassiker. Wenn die Vertriebskosten nicht mehr zu den Umsätzen passt, dann muss man da auch mal gucken. Also Da braucht man vielleicht auch ein bisschen Erfahrung. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Mandanten, der war alle, boah, ich weiß, keine Ahnung, 3 oder 4 Jahre, war der auf einer riesigen Messe weltweit. Dann sind in einem Jahr diese SBA-Kosten für Messen sind in die Höhe geschossen. Mhm. Und dann war 3 Jahre wieder Ruhe. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man da eine Erwartungshaltung definieren kann. Das kann man nachgucken, wann diese Messe ist. Dann kann man das auch relativ zügig prüfen, ja. Da braucht man schon ein bisschen Sinn und Verstand. Also nur mit der großen Kanone drauf zu schießen und Stichprobe im Stichprobe zu ziehen. Insbesondere, was wir immer wieder merken, ist, im SBA-Bereich ist die Stichprobenausziehung gar nicht so wirklich sinnvoll. Das kann man schon machen, um Sondersachverhalte zu identifizieren. Also gerade wenn man sehr große Kostenblöcke drin sind, dass man mal sagt, was ist denn das überhaupt? Ich gucke mir das mal an, ob da vielleicht nicht noch was dazugehört. Da muss man eher eigentlich nach dem Stichtag gucken und deswegen analytisch.
Genau. Ah ja, also Stichproben im Jahr wirklich, die großen Brocken, die sind natürlich interessant.
Ja.
Und ein Thema in den SBA ist natürlich auch das Thema Instandhaltungsaufwand. Da kann man immer mal einen Blick reinwerfen, entweder schon im Rahmen des Anlagevermögens. Da geht es dann darum, ob was eigentlich aktivierungspflichtig wäre oder nicht. Da kann ich auch nur unsere Folge zum Anlagevermögen empfehlen.
Sehr schön. Jetzt hat Tobi als nächste Position den Steueraufwand.
Ich weiß auch nicht, warum er da reingerutscht ist.
Ich würde fast sagen, wir nehmen ihn in den Bereich latente Steuern.
Okay.
Gut. Kommt heute nicht. Nee, wir nehmen ihn raus.
Gut.
Kurz und knackig, auch hier analytisch gucken, ja. Passt es, Steuerberaterbestätigung gucken. So, kann es sein, kann es nicht sein. Wird aber sein, das nehmen wir in den großen Block latente Steuern.
Das nehmen wir dann mit rein.
Okay. Da kommen wir später.
Auch aufgrund der Zeit. Genau. Jetzt haben wir noch so ein paar schöne Sonderthemen, wo wir einfach mal kurz ansprechen wollten, wenn die mal in der Bilanz auftauchen. Es sind nicht unbedingt Einsteigerthemen, aber dass ihr kurz wisst, was ihr dann tun könnt und was das eigentlich ist. Es kann manchmal vorkommen, dass ihr einen aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung auf der logischerweise Aktivseite der Bilanz entdeckt. Das ist ein Thema, das aus den Pensionsrückstellungen im Wesentlichen resultiert. Also wenn ein Unternehmen eine Pensionsrückstellung hat, dann kann es ein sogenanntes Deckungsvermögen dagegen schalten, jetzt mal untechnisch gesprochen. Und das ist einer der wenigen Fälle, der explizit im HGB steht, im 246 irgendwo, wo eigentlich das Saldierungsverbot des HGBs steht, also dass ich Aktivposten und Passivposten und Aufwendungen Erträge nicht verrechnen darf. Das wird an dieser Stelle einmal durchbrochen. Da gibt es explizit eine Ausnahme. Und da geht es nämlich im Wesentlichen um diese Pensionsrückstellung und Deckungsvermögen, wo ich diese Pensionsrückstellung absichere letztendlich. Und wenn ich gewisse Voraussetzungen erfülle, dann darf ich eben meine Pensionsrückstellung mit diesem Deckungsvermögen verrechnen. Und da kann es unter Umständen natürlich dazu kommen, dass das Deckungsvermögen höher ist als die eigentliche Pensionsrückstellung. Also ich habe sozusagen mehr abgesichert, als ich irgendwann mal zum jetzigen Zeitpunkt zahlen muss. Und dann kommt eben dieser aktive Unterschiedsbetrag raus. Ja, den darf ich dann natürlich nicht irgendwie auf der Passivseite falsch rum ausweisen, sondern ich weise den dort aus. Und das ist dann eine gesonderte Position in der Bilanz. Wie prüfe ich den insbesondere als Berufseinsteiger? Gar nicht.
Ja, wollte gerade sagen. Ja, man verweist ja auf die Prüfung der Pensionsrückstellung.
Ich glaube, die wichtige Botschaft an der Stelle ist, wenn euch das auffällt, dann deckt das jemand anderes ab. Über die Pensionsrückstellung kann man sich mit dem einmal kurz schließen und sagen, hey, da ist der dieser Posten, das machst du, oder? Ja, passt. Ist aber ein ganz eigenes Thema, Prüfung, Pensionsrückstellung. Ich glaube, wir haben zu den Rückstellungen schon mal eine Folge gemacht. Vielleicht müssen wir zu den Pensionen mal noch eine Folge machen. Kann ich gerade gar nicht genau sagen. Aber ja, nur dass ihr wisst, den kann es geben. Ist jetzt nicht das Einsteigerthema schlechthin.
Ja, ein Tipp, den ich dann auch gelernt habe von meiner ehemaligen Kollegin, okay, die wir beide hatten. Das ist auch wichtig, das zu wissen. Man kriegt oft diesen Deckungsbeitrag, kriegt man als Gesamtsumme genannt oder steht in den Pensionsgutachten mit drin oder so. Was aber sehr wichtig ist, man darf das nur, also wenn die für eine Person zugerechnet werden, also für eine spezifische Person, die hat ein Deckungsvermögen, die andere nicht, dann darf das natürlich auch nur mit dieser Person verrechnet werden. Man darf ja nicht sagen, in Summe habe ich ein Deckungsvermögen von 100, in Summe habe ich Pensionsrückstellung von 120, das heißt, im Saldo bleiben 20 übrig. Nee, sondern ich muss gucken, für wen habe ich denn dieses aktivische Vermögen und wie wird das abgesichert? Das ist nämlich oft das Thema, gerade bei Geschäftsführern hat man eher Direktversicherungen statt solche, also quasi unmittelbare Pensionsverpflichtungen und dann werden die da nicht damit verrechnet oder es können auch andere Vermögensdinger sein, die man dann auch nicht verrechnen kann. Das sind sonstige Vermögensgeschäfte. Also das ist hochsensibel und hoch ist halt schwierig, ehrlicherweise bei der Beurteilung muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen achtet drauf, wenn ihr das verrechnet, dass es auch wirklich für die Person ist und dass es überhaupt, so sehr auch schon gesagt, dass es überhaupt zulässig ist, der Verrechnung.
Ja. Und die Gefahr ist natürlich, dadurch, dass da was verrechnet wird, wie vorhin bei der Umsatzsteuer, Vorsteuer, wird natürlich ein Betrag erstmal kleiner und vermeintlich damit unwesentlicher. Aber in Wahrheit stecken da sehr komplexe Sachverhalte dahinter, in unter Umständen Millionenhöhe. Deswegen darf man den da nicht so einfach ausklammern, sondern da steckt so viel Ermessen im Zweifel drin, so viel mathematische Komplexität und so weiter, dass man sich das im Zweifel einfach angucken muss, auch wenn der Unterschiedsbetrag vielleicht nur ein paar tausend Euro dann beträgt.
Ja, und ein letzter Hinweis, es gab vor 2 oder 3 Jahren eine Umstellung, eine Bewertung, gerade für diese aktivischen Werte, 2 Jahre. Ja. Achtet darauf, dass er die neue Bewertungsmethode verwendet wird und nicht mehr die alte. Da hat sich in der Bewertung ein bisschen was geändert. Und deswegen gab es auch Veränderungen in den Beträgen tatsächlich.
So ist es.
Gut. Dann haben wir noch das letzte Element. wahrscheinlich das, wo alle Alarmglocken angehen.
Den unerfreulichsten Betrag im Ganzen, ja.
Den sogenannten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Auch das habe ich mal in einer meiner jungen Jahren Erfahrungen mal miterlebt, dass wir zur Prüfung gekommen sind. Das war alles heiterer Sonnenschein, als wir gegangen sind. War dann das Eigenkapital auf der linken Seite.
Manchmal prüft man es in die falsche Richtung, ja.
Ja, das war aber gar nicht Ziel und Intention, sondern kam halt so viel Sachverhalt darauf. Und dann ist das immer mal gekippt, das Ding. Das ist quasi die Saldogröße aus meinem Restgröße Eigenkapital abzüglich dem aktuellen Jahresüberschuss. Ja. Und wenn der quasi die Restgröße des Eigenkapitals überschreitet, dann geht man nicht ins negative Eigenkapital, sondern dann wird das als Null ausgewiesen unterm Strich und wandert dann auf die aktivische Seite, nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Und jetzt sage ich immer meinen Studenten, Vorsicht, ihr lernt ja immer, auf der Aktivseite stehen die Vermögensgegenstände. Das, was quasi das Unternehmen besitzt, das ist kein Vermögensgegenstand.
Kann man sich nichts verkaufen, nein.
Genau, und wenn ihr mal ein Unternehmen kaufen solltet, dann achtet darauf, dass ihr da zumindest mal nichts für zahlt. Und wenn ihr das Ding seht, müssten alle Alarmglocken angehen.
Ja.
Das kann schon sein, gerade im Startup-Bereich ist das eher nicht unüblich, sowas zu haben. Mhm. Aber man merkt, da gibt es noch Aufholbedarf.
So ist es. Auch kein Thema, das man jetzt in den Einsteigerjahren prüfen wird. Aber genau, dann wisst ihr zumindest die Botschaft einfach mitnehmen. Ihr müsst, wenn ihr den Betrag auf eurer Aktivseite seht und irgendjemand sagt, jetzt guckt mal, welche Positionen wir was anfragen müssen, da werdet ihr nichts anfragen müssen, weil das wird im Eigenkapital geprüft. Und dann muss man an der Stelle natürlich entsprechend einfach Prüfungshandlung durchführen. Aber ihr könnt jetzt nicht irgendwie ein Nebenbuch für den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag anfordern oder irgendwas oder eine Kontenaufriss oder irgendwie eine Liste. Das prüft man im Eigenkapital mit.
Sehr gut. Tobi, wir sind durch.
Wir sind durch.
Hast du es verkraftet?
Ich habe es verkraftet, ja. die auf den Freitag.
Die Vasenrückstände noch. Okay. Es ist ja bald wieder Wochenende.
So ist es.
Dann schieß mal los. Ja. Eine Minute.
Genau. Ich fasse einmal kurz zusammen. Wir haben uns heute mit den sonstigen beschäftigt. Einmal die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Da sind typischerweise sowas wie Umsatz- und Vorsteuerthemen drin, Personalverbindlichkeiten und einfach ja ein bisschen die Exoten, die sonst nirgends zugeordnet sind. Gefährlich ist immer, dass irgendwelche Anzahlungsthemen dort ausgewiesen werden, die eigentlich in andere Positionen gehören. Oder eben Rechnungsabgrenzungsposten, insbesondere der ARAP, der in einer eigenen Position ist. Auch über die Rechnungsabgrenzungsposten haben wir uns unterhalten. Da ist es wichtig zu merken, dass es immer mit einer Ausgabe oder Einnahme, also mit einer Zahlung zu tun haben muss, die vor dem Stichtag passiert ist. Und wir haben dann eben einen Aufwand oder einen Ertrag, der für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag eben passiert. Typischerweise Mieten, Lizenzzahlungen, irgendwelche Umsatzerlöse über einen gewissen Zeitraum, der abzugrenzen ist. Dann haben wir uns mit dem Thema SBE und SBA beschäftigt. Auch hier kann man gut mit analytischen Prüfungshandlungen prüfen, kann sich ein Verständnis einholen, ja, welche Konten hier eigentlich ausgewiesen werden und welche Sachverhalte. Dann haben wir die zwei Exoten, der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung und der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag besprochen. Keine klassischen Einsteigerthemen. Handheben, wenn euch das auffällt.
Danke, Tobi.
War super. Danke dir.
Spaß gemacht.
Dann wieder bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.